HR2 Kultur zum Nachhören.
HR2 Kultur. Der Tag.
Am Mikrofon Angela Fitsch.
Es sieht nicht gut aus für Frankreichs Präsident Macron. Seine Beliebtheitswerte sind auf 25% abgesackt. Wir haben die Schnauze voll. Immer sollen wir alles bezahlen. Die da oben, die kriegen wohl den Hals nicht voll.
Ich stehe im Wort, bestimmte Dinge umzusetzen. Und ich versuche, seit ich gewählt bin, genau das zu machen, was ich gesagt habe.
Ich frage mich, für wen sind diese Reformen eigentlich? Die breite Gesellschaft wird davon meiner Meinung nach nicht profitieren, sondern nur die Reichen.
Es sind die sozialen Errungenschaften eines ganzen Landes, die heute auf dem Spiel stehen.
Ich spüre den Ärger und es ist ein Grundrecht jedes Einzelnen, seinen Ärger auszudrücken. Aber ich sage auch, Vorsicht, denn es gibt genügend Leute, die diesen Ärger für ihre Zwecke instrumentalisieren wollen.
Die echte Herausforderung für Emmanuel Macron ist es zu beweisen, dass er nicht der Präsident ist, der 10 Reformen angefangen und am Ende nur 1 oder 2 vollendet hat. Ich werde von einer absoluten Entschiedenheit sein. Ich weiche auf keinen Fall zurück. Nicht vor den Faulenzern, nicht vor den Zynikern, nicht vor den Extremisten.
Der Franzose geht gerne mal auf die Straße, um seiner Empörung Luft zu machen. Protest hat Tradition. Doch dieses Mal scheint alles ganz anders zu sein. Allein am vergangenen Samstag waren es 290.000 Menschen in gelben Warnwesten, Gilets jaunes genannt, von Arras im Norden bis Avignon im Süden, die in mehr als 2.000 Orten gegen steigende Spritpreise und gegen die neue Umweltsteuer demonstrierten. Vordergründig zumindest. Die hässlichen Sicherheitskittel sind eine Warnung an ihren Präsidenten und ein Erkennungszeichen wütender Bürger. Es geht um viel mehr. Es ist der Aufstand von Menschen aus dem ländlichen Frankreich, aus denen sich der französische Staat zurückgezogen hat. Die dramatischen Folgen: fehlende Krankenhäuser, verlassene Postfilialen, aufgegebene Amtsgerichte, keine Jobs, öde Orte, in denen es auch keinen Bäcker, keinen Metzger und keine Blumenverkäuferin mehr gibt. Ihre Forderung: Macron tritt zurück. Sie empfinden seine Wirtschaftspolitik als ungerecht und asozial. Seine Zustimmungswerte fallen von Monat zu Monat. Das könnte ihn seine politische Kraft kosten. Aber die braucht er für seinen vielbeschworenen Neustart für Europa. Doch auch da wird er ausgebremst. Allons enfants, Aufstand gegen Macron, haben wir den Tag heute überschrieben und gehen als erstes mal auf die Straße. Auch gestern gab es Proteste mit zahlreichen Verletzten, mittlerweile einer Toten. Heute weiteten die Gelbwesten ihren Protest nach Belgien aus und auch auf La Réunion wurde demonstriert, dem französischen Überseedepartement im Indischen Ozean. Aus Paris, Sabine Wachs.
Brennende Autos, angezündete Geschäfte. Auf der französischen Insel La Réunion nehmen Randalierer die Proteste der Gelbwestler zum Anlass, Chaos zu stiften. In der Nacht zum Beispiel plünderten Jugendliche Supermärkte. Es waren mindestens 50 junge Kerle, die hier waren und alles kaputtgeschlagen haben. Es waren zu viele, wir konnten der Lage nicht mehr Herr werden. Erzählt ein Augenzeuge dem Fernsehsender France 3. Polizei und Feuerwehr waren die ganze Nacht im Einsatz und haben versucht, die Lage in den Griff zu kriegen. Am Morgen blieben Schulen und Kindergärten auf der Insel geschlossen. Der Präfekt hat eine nächtliche Ausgangssperre verhängt. Auch auf dem französischen Festland gab es Zusammenstöße zwischen der Polizei und den Demonstranten. In Clermont-Ferrand hatten die Gilets jaunes ein Kraftstoffdepot blockiert. Polizisten räumten es unter Einsatz von Tränengas. Innenminister Christophe Castaner warnt, die Bewegung drohe mancherorts aus dem Ruder zu laufen. Die Demonstrationen waren am Samstag noch überwiegend friedlich und jetzt radikalisiert sich die Bewegung zunehmend. Einigen geht es nur noch darum, Frankreich komplett lahmzulegen. Ich spreche niemandem das Demonstrationsrecht ab. Es ist ein Grundrecht, das ich als Innenminister garantiere, aber wir müssen aufpassen. Andernorts laufen die Proteste weiter friedlich. In Fos-sur-Mer, nördlich von Marseille, wollten die Gilets jaunes jede Konfrontation mit der Polizei vermeiden. Sie räumten den Zugang zum Benzindepot freiwillig. Wir waren 10 Leute, dann kamen 10 Polizisten auf Motorrädern und 30 in Autos. Wir sind friedlich gegangen und als sie weg waren, sind wir aber wiedergekommen. Neben Benzindepots und Straßen blockieren viele Gelbwestler auch Supermärkte oder Einkaufszentren. Ein Problem für Ladenbesitzer und Einzelhändler. Die Blockaden der Gilets jaunes halten viele Kunden schon jetzt vom Einkaufen ab, sagt Ibombo Osebi, Einzelhändler aus Montpellier.
Wir sind wirklich beunruhigt. Wir wissen nicht, wie lange das jetzt so gehen wird. Es geht auf den Black Friday zu, den traditionellen Start fürs Weihnachtsgeschäft.
Und wir fragen uns, ob die Proteste uns das Geschäft kaputt machen werden. Schon am ersten Protesttag vergangenen Samstag mussten viele Einzelhändler Einbußen hinnehmen, da die Kunden nicht bis zu ihren Läden kamen. Für das Wochenende sind noch einmal groß angelegte Demonstrationen geplant. Frankreichs Regierung will trotzdem nicht von ihrer politischen Linie abrücken. Zum ersten Mal seit Beginn der Demonstrationen äußerte sich auch Präsident Macron am Rande einer Veranstaltung mit Studenten in Brüssel. Unsere politische Linie wurde zu Beginn meiner Amtszeit transparent verabschiedet. Wir werden sie umsetzen und dabei auch die sozial Schwächeren unterstützen. Aber das setzt voraus, dass auch sie ihr Verhalten ändern, es sich nicht bequem machen. Die Regierung wird mit den Protestaktionen konfrontiert, die nur durch Gespräche zu lösen sein werden.
Aber wenn sich das Volk erhebt, kann es für den Herrscher gefährlich werden. Das zeigt ein Blick in die Geschichte. Vor anderthalb Jahren wurde Emmanuel Macron ins Amt getragen, weil es einen Wunsch nach Veränderung gab. Jetzt richtet sich die Wut der Bürger gegen ihn, weil Millionen auf eine Verbesserung der wirtschaftlichen Lage hofften. Michaela Wiegel, politische Korrespondentin der FAZ für Frankreich. Einen guten Abend nach Paris.
Guten Abend, bonsoir.
Innerhalb weniger Tage sind die Warnwestenträger zu gefährlichen Gegnern des Präsidenten geworden. Dahinter steht eine breite Bewegung aus der Mitte der französischen Gesellschaft. Wer sind sie genau?
Ja, es ist tatsächlich ein Teil der Mittelschicht, die bislang eigentlich sich nie zu Wort gemeldet hat, oftmals sich tatsächlich auch schon in Wahlenthaltung geflüchtet hat, weil sie eigentlich nie zu den großen Gewinnern von Wahlversprechen zählten. Und es ist jetzt das erste Mal, dass diese sozusagen unsichtbare Mittelschicht durch die gelben Warnwesten auch rein optisch ein Warnsignal sendet, dass sie um Hilfe eigentlich bitten vom französischen Staat, von der französischen Regierung.
Und Sie haben sich über die sozialen Netzwerke organisiert, diese Mitte. Gibt es ein Gesicht dieser Proteste?
Nein, es gibt viele Gesichter, sehr unterschiedliche Gesichter noch dazu. Es gibt eine Frau in der Bretagne, eher tatsächlich Bürgertum. Dann gibt es eine junge Frau, die ursprünglich aus Martinique stammt, dunkelhäutig und die Petitionen lanciert hat. Dann gibt es an vielen unterschiedlichen Orten noch andere Leute. Das ist halt das Interessante. Es ist das erste Mal eine Bewegung, die keinen klaren Sprecher hat, die nicht über klare Strukturen verfügt, die sich ausschließlich über die sozialen Netzwerke organisiert. Das macht diese Bewegung natürlich auch so unberechenbar, weil überhaupt nicht vorhersehbar ist, wer die denkenden Köpfe dieser Bewegung sind.
Und gibt es eine klare Forderung, dass Macron zurücktreten soll? Ja, das sagen einige andere, dass er die Umweltsteuer zurücknehmen möge. Aber gibt es auch eine einheitliche Forderung?
Nein, es gibt keine einheitliche Forderung. Es ist tatsächlich Ausdruck einer Ungeduld und eines großen Verdrusses. Diese Wut, diese Ungeduld, dieser Unmut, das muss man ehrlicherweise sagen, waren schon vor der Wahl von Macron da. Das war ja auch der Grund, warum Populisten wie Marine Le Pen so große Erfolge immer gefeiert hat. Und die Hoffnung bestand im Mai, im Frühsommer 2017, dass Macron diese Leute wieder mit der Politik versöhnen könnte. Und das hat er selbst auch eingestanden. Das ist definitiv gescheitert.
Schauen wir mal in die Provinz. Es ist zu hören und auch zu lesen, der Staat habe sich aus dem ländlichen Frankreich zurückgezogen. Zurückbleiben öde, verlassene Orte. Ich dramatisiere jetzt ein bisschen, in denen die staatliche Versorgung überhaupt nicht mehr greift. Ist das eine zu einfache Lesart oder ist da was dran?
Es ist definitiv etwas daran, auch wenn natürlich diese Dramatik nicht überall zutrifft, aber es ist tatsächlich, die Folgen der Globalisierung machen sich wie zuvor auch schon in Amerika, in Frankreich deutlich spürbar. Es gibt sehr dynamische Metropolen und auch rundherum in den von Touristen besuchten Gebieten sehr dynamische kleinere Ortschaften, aber es gibt eben auch weite Landstriche, die vom industriellen Wandel, Strukturwandel besonders betroffen sind und die abgeschnitten sind eigentlich von den Wohltaten des Wirtschaftswachstums und wo natürlich dann Sparmaßnahmen bei der staatlichen Infrastruktur besonders spürbar werden. Mhm. Und diese Leute, und deswegen ist es halt auch bezeichnend, dass die Wut diese Erhöhung der Treibstoffpreise trifft, diese Leute sind vom Auto abhängig, denn oftmals gibt es keine alternativen Verkehrsmittel, wie sie in den großen Ballungsräumen natürlich vorhanden sind, öffentliche Verkehrsmittel, die Möglichkeit in der Nähe des Arbeitsplatzes zu wohnen, um mit dem Fahrrad oder anderen Möglichkeiten zur Arbeit zu kommen.
Das erinnert so ein bisschen an Verhältnisse hier vor der eigenen Haustür. Auch hier gibt es besorgte und vor allem auch wütende Bürger. Hier firmieren sie unter zum Beispiel Pegida, die Abkürzung für patriotische Europäer gegen die Islamisierung des Abendlandes, die ihren Ursprung in Dresden hat. Auch wenn die Gelbwesten und Pegida jetzt völlig andere Ziele verfolgen, sehen Sie da dennoch Überschneidungen?
Ich glaube nicht, denn bei Pegida gibt es ja eine ganz klare ideologische Grundlage, während auch wenn jetzt teils versucht wurde, die Gelbwesten, wie sie nennen, die Gilets jaunes in die Nähe der extremen Rechten zu rücken, so ist es doch auch bezeichnend, dass selbst eine Bewegung wie das Rassemblement National Marine Le Pen eigentlich eher hinter den Gelbwesten herläuft, weil sie eben auch nicht am Ursprung war. Und deswegen glaube ich, ist es ein fundamentaler Unterschied, dass diese Bewegung tatsächlich in den sozialen Netzwerken von politisch bislang nicht engagierten Bürgern getragen wird, während hinter Pegida natürlich eindeutig auch politische Eiferer stehen.
Michaela Wiegel, politische Korrespondentin der FAZ für Frankreich, haben Sie vielen Dank. Der französische Soziologe Didier Eribon hat in seinem Buch Rückkehr nach Reims nachgezeichnet, was aus der einst stolzen französischen Arbeiterklasse wurde, aus der er selbst entstammt. Er beschreibt darin seine Eltern, die sich in einer Gesellschaft ausgegrenzt fühlen, die zunehmend nach neoliberalen Prinzipien funktioniert und irgendwann verlieren sie ihr Klassenbewusstsein und fühlen sich nur noch von einer rechtspopulistischen Partei wie dem Front National vertreten.
Für Arbeiter und Leute aus armen Verhältnissen bestand das Linkssein vor allem darin, ganz pragmatisch das abzulehnen, worunter man im Alltag litt. Es ging um Protest, nicht um ein von globalen Perspektiven inspiriertes politisches Projekt. Man schaute auf sich selbst, nicht in die Ferne, und zwar in geschichtlicher wie in geografischer Hinsicht. Und auch wenn man oft wiederholte, dass eine richtige Revolution vonnöten sei, so war diese Formel doch eher auf die eigenen Lebensumstände mit ihren Härten und Ungerechtigkeiten gerichtet, als auf einen Umsturz des politischen Systems. Die Anrufung der Revolution, über deren Details man nie nachzudenken brauchte, war eine Art Mythos gegen den Mythos, eine Form der verbalen Notwehr gegen böswillige Kräfte, Rechte, Reiche, Mächtige, die alles zu kontrollieren schienen und deren dunkle Macht man hinter jedem Unheil vermutete, das sich im Leben der kleinen Leute, der Leute wie wir, ereignete. Für meine Familie teilte sich die Welt in zwei Lager. Entweder man war für die Arbeiter oder man war gegen sie. Entweder man verteidigte die Arbeiter oder man tat nichts für sie. Wer erfüllt heute die Funktion, die damals die Partei innehatte?
Didier Eribon, Rückkehr nach Reims. Der Tag in H2 Kultur, ein Tag über die Aufstände der Mittelklasse in Frankreich, die sich vom Staat, von ihrem Präsidenten ausgegrenzt und nicht beachtet fühlt. Und so wie in Eribons Buch greift auch hier das Muster, nach dem die Oppositionsparteien funktionieren. Sie feiern die Proteste als Triumph, sowohl die Rechte als auch die Linke. Aus Paris, Barbara Kostolnik.
Proteste gegen den Präsidenten sind nach wie vor Proteste der Straße. Die Wut bricht sich Bahn gegen eine Politik, die viele als ungerecht empfinden. Frankreichs Opposition kommen die Proteste der Gelbwesten sehr zu Pass. Der Chef der extremen Linken, La France Insoumise, rief indirekt dazu auf, am 17. November die Straßen zu fluten.
Alors, le 17 novembre.
Was macht ihr am 17. November? Fragte Jean-Luc Mélenchon seine Anhänger. Die Proteste am Fernseher verfolgen? Nein, macht ihr nicht. Das ist eine Bewegung aus dem Volk, die sich selbst organisiert und der ich allen Erfolg wünsche. Bis heute hat Jean-Luc Mélenchon immer wieder versucht, den Protest der Bürger, des Volks, wie er es nennt, auf die Straßen zu tragen, gegen die Arbeitsrechtsreform, gegen die Bahnreform. Genützt hat es ihm nichts. Die Ohnmacht der Opposition gegen die gefühlte Allmacht der Präsidentenmehrheit in der Nationalversammlung schwingt auch hier mit. Mélenchon wird zunehmend ungeduldig. Er möchte Erfolge um jeden Preis. Es ist mir egal, wenn man sagt, dass Faschos unter den Gelbwesten sind. Faschos gibt es überall, aber es gibt auch viele wütende Faschés, die keine Faschos sind. Mélenchons Wortspiel trifft einen wunden Punkt. Denn auch wenn sich rechtsextreme Politiker wie die Rassemblement National-Chefin Marine Le Pen ostentativ von den Demonstranten fernhalten, mischt die rechtsextreme Partei vor Ort eifrig mit. Und ihre Abgeordneten wie Sébastien Chenu kommentieren das Geschehen gerne. Die Regierung macht sich über die Franzosen lustig und erhöht munter weiter die Steuern. Ins gleiche Horn stoßen die konservativen Republikaner, wie der ehemalige Innenminister Brice
Hortefeux.
Wir sind gegen die Besteuerung und wir sind schockiert über die Geringschätzung, die Macron und seine Abgeordnetenmehrheit den Franzosen in den abgehängten Gebieten auf dem Land entgegenbringen, wo es keine anderen Transportmöglichkeiten gibt. Natürlich schweigt man sich auf Seiten der Opposition über die diversen Maßnahmen aus, mit denen die Regierung kurzfristig den wirklich Abgehängten und den armen Franzosen über den Winter helfen will. Etwa mit einem Heizöl- und Kraftstoffscheck. Grundsätzlich ändert das auch nichts an der festen Überzeugung im Macron-Lager, dass sich die Franzosen auf neue Energien jenseits von Kohle und Öl einlassen müssen. Für die Opposition ist diese dogmatische Sturheit ein unberechenbares Geschenk. Macrons dramatisch niedrige Zustimmungswerte haben sich bislang nicht für sie ausgezahlt. Und Wut allein macht noch keine Wähler. In Frankreich geht die Tendenz eher in Richtung Enthaltung oder Wahlboykott. Was dann verständlich wird, wenn man den Sozialisten zuhört. Das Gesetz, auf dem die stufenweise Erhöhung der Mineralölsteuer fußt, wurde unter François Hollande verabschiedet. In der sozialistischen Partei hat man beschlossen, sich nicht mehr daran zu erinnern. Das ist ein bisschen billig, uns dafür verantwortlich zu machen. Und es wird von der Regierung als Vorwand fürs Nichtstun hergenommen, was keine dauerhafte Lösung ist. Ein Tipp für Macron kam ausgerechnet von dem Amtsvorgänger, von dem eigentlich alle annahmen, dass er bis in die Ewigkeit der unbeliebteste Präsident der Republik sein würde. Vom Sozialisten François Hollande. Zuhören allein reicht nicht. Man muss eine Antwort haben. Die Antwort Hollandes hatte ihn damals aufs Altenteil geschickt. Macron ist gewarnt, diesen Fehler nicht zu wiederholen.
Also dann doch besser schweigen. Unruhige Zeiten in Frankreich, das Volk geht auf die Barrikaden wieder einmal. Zur Zeit der Revolution entzündete sich die Wut am Brotpreis. Königin Marie Antoinette soll den Notleidenden damals geraten haben, stattdessen doch Kuchen zu essen. Heute ist der Treibstoff die Spritsteuer, vordergründig, wie wir gehört haben. Und der Präsident rät den Pendlern, sich doch lieber saubere E-Autos zuzulegen. Professor Hélène Miard de la Croix, Historikerin und Politikwissenschaftlerin an der Sorbonne. Guten Abend.
Guten Abend.
Der Aufstand ist eine Rebellion der Mittelschicht, die sich sozial und geografisch an den Rand gedrückt fühlt und ihren Präsidenten für ihren Unmut verantwortlich macht. Wie gefährlich könnte das für Macron eigentlich werden?
Es könnte wirklich gefährlich werden, wenn tatsächlich auf den Straßen so viel blockiert wäre, dass eigentlich der Eindruck entsteht, in anderen Teilen der Bevölkerung, die nicht auf den Barrikaden sind, dass es nicht so weitergehen kann. Aber direkt ist er selbst nicht gefährdet in seiner Position des Staatspräsidenten, der auf 5 Jahre gewählt ist. Und er hat ein Parlament, das jetzt noch ein paar Jahre arbeiten wird. Insofern gibt es keine direkte Gefährdung durch Wahlen. Die nächsten Wahlen, die kommen, sind die Europawahlen, von denen man schon erwartet, dass sie in Frankreich wie in jedem Land in Europa und wie bei jeder Wahl eher eine Strafzettel ist gegen die eigene Regierung. Regierung anstatt eine Wahl für den europäischen Aufbau ist. Aber außer dieser Perspektive kann rein demokratisch nichts passieren, es sei denn, es kommt so zu gewalttätigen Verhältnissen, dass dann bürgerkriegartige Entwicklungen zu befürchten wären. Aber so weit sehe ich das nicht.
Seine Umfragewerte sind im Moment im Keller. 69% der Franzosen trauen ihm nicht mehr. Warum trauen die ihm eigentlich nicht mehr? Womit hängt das zusammen?
Wir haben da mit einem Phänomen zu tun, das kann man ein bisschen mit Distanz beobachten und das würde wahrscheinlich ein Trost sein für den jetzigen Präsidenten. Es ist in der Geschichte der 5. Republik immer so gewesen, dass nach einem Jahr jeder Präsident von links oder rechts, reformerisch oder nicht reformaktiv, sehr schnell in die Missgunst der Bevölkerung kommt. Man kann das vielleicht psychologisch erklären, dass die Erwartungen zu groß gewesen sind, dass die Versprechen zu groß gewesen sind. Ich weiß es nicht, aber es ist ein Phänomen, das immer wieder festzustellen ist, eine Form der Ernüchterung, wenn man will. Und darauf aufbauend will der Präsident und seine Regierung, die man nicht vergessen darf, davon absehen und sagen, es ist sowieso der Fall. Mein Vorgänger hat wenig getan, wenig reformiert und seine Werte waren im Keller. Wenn ich reformiere und meine Werte sind im Keller, dann wird mindestens das Land reformiert.
Das musste also so kommen, weil er sozusagen Messias gleich in den Himmel gelobt wurde und jetzt hat er ein bisschen von seinem Glanz verloren.
Das kann man so sagen. Er wurde auch ein bisschen als Retter betrachtet in einer ziemlich gefährlichen Situation des Schwundes, des Verschwindens der klassischen Volksparteien einerseits und des Aufkommens von eher populistisch orientierten Parteien links und rechts.
Der Retter der Republik. Macron war früher Banker, durchlief ja die klassische Eliteschule ENA. Immer wieder wirft man ihm Fehltritte vor. Im Sommer mit seinem engen Mitarbeiter Alexandre Benalla, der sich als falscher Polizist gerierte und an dem er dann lange festhielt, vielleicht zu lange. Und dann gab es noch die Behandlung des arbeitslosen Gärtners vor laufenden Kameras, dem er mal eben erklärte, er müsse nur die Straße überqueren, um einen neuen Job zu finden. Das kam auch nicht so ganz gut an. Also seit Beginn seiner Präsidentschaft sind auch eben 7 Minister zurückgetreten. Führt das alles vielleicht auch dazu, dass man ihn als abgehobenen Präsidenten wahrnimmt, der die Bodenhaftung verloren hat und gegen den man aufbegehren muss?
So wird er tatsächlich wahrgenommen und man muss auch wirklich erkennen, dass er mehrere Kommunikationsfehler gemacht hat. Was ihm zurzeit also von den Protestlern vorgeworfen wird, ist, dass er so vermeintlich das Geld aus den Taschen der ärmeren Leute nimmt, um dieses Geld den Reichen zu geben. Und das liegt daran, dass er zunächst die Vermögenssteuer nicht abgeschafft hat, aber reduziert hat. Und das war in der Tat gar nicht sehr geschickt, kommunikationsmäßig. Ich glaube, dass da sich etwas abspielt, das ein bisschen weiter geht als Fehler in der Kommunikation oder dass man einen Mitarbeiter bei sich behält oder nicht. Man hat hier zu tun mit etwas, was tatsächlich immer wieder kommt in Frankreich und sehr viel sagt über eine Form der Kontinuität in der politischen Kultur in Frankreich, nämlich das, was Sie auch am Anfang betont haben, diese kollektiven Proteste haben eine lange Geschichte in Frankreich mit einer auffallenden Verhältnis mit der Exekutive, mit dem Eindruck, dass die Exekutive die gesellschaftlichen Interessen nicht vertritt und noch stärker die Koexistenz in der französischen Bevölkerung von einerseits einem Misstrauen gegenüber dem Staat und der Wirtschaft, deswegen Banker, und andererseits ein riesiges Glaube an die umfassende Zuständigkeit des Staates für die Lösung sozialer Probleme. Das heißt, das ist in vielen Ländern der Fall, in Deutschland auch zum Teil. Aber dieses Misstrauen gegen den Staat kollidiert mit einer sehr hohen Erwartung an Schutz. Was macht der Staat, ist immer die Frage, wenn irgendwas schief geht. Und hier wird es explosiv. Und Sie haben mit Recht so Parallelen gezogen mit der französischen Geschichte, die sehr hohe Konfliktintensität dieser politischen Kultur und gekoppelt mit einer, man kann es so ein bisschen wissenschaftlich sagen, mit einer Schwäche der Bindeglieder, wenn Sie wollen, eine mangelnde Selbstorganisation der Gesellschaft mit intermediären Gruppen, das ist zusammen ziemlich explosiv, deswegen ist es nicht vorherzusagen, wie es sich entwickelt, wenngleich die Regierung momentan eher die Entschlossenheit und die Wiederherstellung der Ordnung sich zum Ziel gesetzt hat.
Würden Sie denn sagen, dass diese Blockadeaktionen auch Ausdruck einer Spaltung des Landes sind, die sich vielleicht kontinuierlich seit der Finanzkrise vor 10 Jahren verstärkt?
Das ist klar. Also es gibt einen Riss, der das Land durchzieht. Ein Riss, der auch sehr schwer zu kitten ist, wenn Sie wollen. Das ist ein Riss zwischen Stadt und Land, zwischen Zentrum und Peripherie. Auch ein Phänomen, das man überall in Europa sieht, das in Frankreich besonders ausgeprägt ist wegen der Größe des Landes, wegen der Entfernungen zwischen den Dörfern und den Großstädten. Also das ist eine territoriale Frage mit diesem sehr starken Eindruck, wenn man auf dem Land wohnt, abgehängt zu sein. Und da entsteht diese Vorstellung, die zum Teil ein bisschen eine Fiktion ist, dass eine ganz kleine Gruppe von einer Elite in den Städten, in Paris insbesondere, sie die ganze Macht in der Hand hätte und überhaupt nicht aufpassen würde auf die Mitbürger. Aber rein zahlenmäßig wohnen in Frankreich viel mehr Menschen in den Städten als auf dem Lande.
Hélène Mia de la Croix, vielen Dank. Welche Sprengkraft haben die Proteste der verärgerten Mittelschicht in Frankreich, die sich von ihrem Präsidenten abwenden und ihn zum Rücktritt auffordern? Es gibt gewisse Analogien zu Didier Eribon, französischer Intellektueller und Soziologe, der in seinem Buch beschreibt, wie seine Eltern den politischen Wandel von ganz links nach ganz rechts vollziehen.
Als ich gegen die Wahlerfolge der Rechtsextremen demonstrieren ging oder für die Rechte von Einwanderern und Sans-Papiers, habe ich mich also gegen meine eigene Familie gestellt. Ich könnte den Satz aber auch umdrehen und behaupten, meine Familie habe sich gegen all das gestellt, woran ich glaubte, wofür ich mich einsetzte und was ich in ihren Augen darstellte. Nämlich einen realitätsfremden Pariser Intellektuellen, der von den Problemen des Volkes keine Ahnung hat. Dass sie für eine Partei, die mir über alles verhasst ist, und später für den Präsidentschaftskandidaten der traditionellen Rechten stimmten, lässt sich andererseits jedoch so unmittelbar aus sozialen Gesetzmäßigkeiten ableiten und so perfekt in ein Schema der gesellschaftlichen Schicksalhaftigkeit einordnen, was ich freilich auch von meinen politischen Präferenzen behaupten ließe, dass es mich perplex macht. Ich bin mir nicht mehr so sicher wie früher, welche Haltung ich gegenüber all dem einnehmen soll. Theoretisch kann man sich leicht vornehmen, mit Front National-Wählern kein Wort mehr zu wechseln und ihnen nie wieder die Hand zu schütteln. Aber was ist, wenn die eigene Familie so wählt? Was soll man denken? Was soll man sagen oder tun?
Der Tag in HR2 Kultur, ein Tag, den wir überschrieben haben mit Allons Enfants, Aufstand gegen Macron. Der liebt das Pathos, die großen Gesten, die Inszenierung vor allem seiner eigenen Person. Und just in dem Moment, wo in Frankreich die Barrikaden brennen, hält Monsieur le Président eine Gedenkrede im Bundestag zum Volkstrauertag. So wichtig scheint ihm, wie er sagt, das deutsch-französische Herz einer offenen und einflussreichen Europäischen Union. Und er kam mit Dankbarkeit nach Berlin. Aber erstmal kam eine rhetorische, wohlgesetzte Pause vor der eigentlichen Rede. Sabine Müller hat ihn beobachtet.
Als Emmanuel Macron ans Rednerpult tritt, da ist der Ärger zu Hause in Frankreich ganz weit weg. Beim Termin vorher haben ihn Jugendliche bejubelt wie einen Popstar. Und die Gelassenheit, mit der er seinen Auftritt im Bundestag inszeniert, lässt auf große Zuversicht schließen, dass er auch hier reüssieren wird. 15 Sekunden lang steht Macron schweigend am Pult, arrangiert seine Manuskriptblätter, trinkt einen Schluck Wasser, schaut und nickt ins Bundestagsrund.
Le sentiment qui m'étreint au moment de prendre la parole ici devant vous, c'est celui de la gratitude.
Sein erster Satz, er komme mit Dankbarkeit. Denn nichts habe Deutschland verpflichtet, an diesem Tag ausgerechnet den französischen Präsidenten als Redner einzuladen. Macron streichelt die deutsche Seele.
Car aucun peuple n'a regardé son histoire avec autant de sincérité.
Kein Land habe seine Vergangenheit so aufrichtig aufgearbeitet wie Deutschland. Der Franzose spricht vom deutschen Wunder. Knapp 20 Minuten lang schlägt er eine ziemlich perfekte Brücke vom Blick zurück über die schonungslose Analyse des Ist-Zustands hin zu seinen Zukunftsvisionen für Europa. Körperlich ist Frankreichs Präsident dabei ganz zurückgenommen. Seine Hände liegen meist ruhig an den Seiten des Rednerpults, nur selten nutzt er sie ganz reduziert, um seine Worte zu unterstreichen. Emmanuel Macron braucht keine großen Gesten, weil er große Worte hat.
L'Europe et en son sein le couple franco-allemand se trouve investi de cette obligation de ne pas laisser le monde glisser dans le chaos.
Die Welt am Scheideweg. Europa mit dem deutsch-französischen Tandem im Zentrum darf nicht zulassen, dass sie ins Chaos abdriftet, muss sie auf einen friedlichen Kurs bringen. Macron umgarnt die Deutschen, natürlich auch mit der ultimativen Charmoffensive. Er zitiert auf Deutsch.
Vor dem Erraffen und vor dem Versinken.
würden unsere Augen sich an Welte und Sonne satt glühen trinken.
Es ist eine ungewöhnlich emotionale Rede und Emmanuel Macron hat keinerlei Angst vor Pathos. Im Gegenteil, er setzt es verschwenderisch ein. Und nirgends mehr als zum krönenden Abschluss seiner Rede, nachdem er die kleine Geschichte eines deutschen Dichters erzählt hat, der auf dem Schlachtfeld des Ersten Weltkriegs einen französischen Kollegen erkannte, dessen Werke er übersetzt hatte. Die Nachricht, die ihm der Deutsche daraufhin zukommen ließ, verstand der Franzose nicht, schrieb zurück: Lieber Freund, ich verstehe Sie zwar nicht, aber ich liebe Sie.
Cher ami, je ne vous comprends pas, mais je vous aime.
Und das ist auch die Schlussbotschaft Macrons an Deutschland. Auch wenn Sie die Worte aus Frankreich mal nicht verstehen, denken Sie daran, dass Frankreich Sie liebt.
À chaque fois que vous ne comprenez peut-être pas tout à fait les mots venant de la France, lisez toujours et avant tout qu'elle vous aime.
Wo sonst nach Volkstrauertagreden ergriffenes Schweigen herrscht, jetzt Applaus, laut, langanhaltend, stehend. Macron legt die Hand aufs Herz, lächelt ein feines Lächeln, wie einer, der wusste, dass er diese Aufgabe so blendend meistern wird.
Eine Liebeserklärung, das kann er, der gut aussehende Kerl mit dem fein geschnittenen Gesicht. Und am liebsten hätte er allen mal gleich zugerufen, vorwärts, voran, allons. Das war Macrons eigentliche Botschaft in Berlin. Denn im eigenen Land läuft es gerade nicht ganz so gut. Stichwort Reformpolitik. Auch da steht Macron in der Kritik. Der Präsident lockerte Arbeitsgesetze, setzte niedrige Steuergesetze für Unternehmen durch und kürzte die Vermögensteuer. Den Rechten gehen die Neuerungen nicht weit genug. Die Linken vermissen jeglichen sozialen Ausgleich. Stefan Seidendorf, stellvertretender Direktor des Deutsch-Französischen Instituts in Ludwigsburg. Guten Abend.
Ja, hallo, guten Abend.
Hat Macron zu viel versprochen und zu wenig gehalten?
Es ist schwierig, in Frankreich zu reformieren. Das wissen wir ja alle und jeder Präsident hat es bis jetzt erfahren müssen. Er hat trotzdem sehr, sehr viel erreicht und er hat sehr viel auch schon durchgesetzt. Dabei hat er natürlich eine Linie, an die er sich hält und von daher ist es nicht erstaunlich, dass alle, die im Grunde aus einem anderen Lager kommen, von links oder von rechts, dagegen aufbegehren.
Die jüngsten Straßenblockaden und Proteste von Hunderttausenden Gelbwesten, so nennen sie sich, richten sich ja vor allem gegen den gierigen Staat und gegen Macron, den sie als Präsidenten der Reichen ausmachen. Er hat, um noch mal kurz zu rekapitulieren, die Reichensteuer abgeschafft, Kapitalertrags- und Unternehmenssteuern gesenkt und eben auch Kündigungen von Arbeitnehmern erleichtert. Stimmt das denn eigentlich? Macht er in erster Linie eine Politik für Vermögende und für Arbeitgeber?
Da tue ich mir schwer damit. Präsident der Reichen ist er vor allem in der Wahrnehmung der Franzosen. Über 70% sagen, da ist eigentlich ein Präsident der Reichen. Und er wird natürlich auch so stigmatisiert von seinen Gegnern, in erster Linie von Marine Le Pen, die tatsächlich ihn versucht, in diese Ecke zu drängen und dann auch gleich ein bisschen persönlich wird und sagt, er hat als Investmentbanker für Rothschild gearbeitet, dem kann man nicht über den Weg trauen. Wenn wir genauer hinschauen, dann hat er auf allen Ebenen reformiert und verändert. Ja, er hat die Vermögenssteuer abgeschafft. Ja, er hat die Kapitalertragssteuer gedeckelt auf 35%. Aber gleichzeitig hat er zum Beispiel auch die Sozialabgaben für die Angestellten abgeschafft. Die werden in 3 Schritten komplett abgeschafft und stattdessen ersetzt durch eine Art von Sozialsteuer in Höhe von 8,5-9%, also viel weniger als die Sozialabgaben, wenn Sie das zum Beispiel mit Deutschland vergleichen. Ein weiteres Element, er hat die Wohnsteuer, die alle Franzosen an ihrem Wohnort zahlen, abgeschafft. Teilweise ist die durch die Gemeinden auf der kommunalen Ebene wieder eingeführt worden, aber für weite Kreise in der Mittelschicht, in der unteren Mittelschicht, bedeuten das tatsächlich Steuererleichterungen.
Also untere Mittelschicht wurde entlastet, aber sieht das offenbar nicht. Woran kann das denn liegen?
Naja, wenn die Statistiker recht haben, dann ist der Kaufkraftgewinn trotzdem relativ gering, bei etwa 1,8-2% über ein Jahr verteilt. Einiges wird im nächsten Jahr erst zum Tragen kommen. Aber gleichzeitig gibt es natürlich eine Inflation, die getrieben ist, vor allem durch die hohen Treibstoffpreise, Heizölpreise. Und auch in Frankreich gibt es eine Immobilienblase, die viele Menschen zwingt, die Innenstädte zu meiden, dort wo die Arbeit ist, und irgendwo weiter rauszuziehen, in die Vororte oder aufs flache Land und dann eben aufs Auto angewiesen, die entsprechenden hohen Treibstoffpreise tatsächlich zu bezahlen. Da ist das Potenzial für die Proteste im Moment. In Frankreich wird der Effekt der im Moment ansteigenden Treibstoffpreise nochmal erhöht durch die CO2-Steuer und die Ökosteuer, die im Moment dafür sorgt, dass der Steuervorteil des Diesels ganz wegfällt und im nächsten Jahr sogar im Vergleich zum Benzin nochmal erhöht wird. Also hier kommen zwei Effekte zusammen, steigende Treibstoffpreise plus eine erhöhte Steuerbelastung im Rahmen des Umbaus hin zu einer ökologischeren Ausrichtung des Steuersystems.
Die Umweltsteuer, also der Treibstoff für die jetzt derzeitigen Proteste. Macron hatte ja, wenn wir uns noch mal erinnern, eine Revolution versprochen. Inzwischen wird deutlich, er ist, was die Reformen angeht, man kann sagen, ein bisschen wirtschaftsfreundlich in Bezug auf Steuererleichterungen, das, was Sie gerade gesagt haben, und aber auch ein bisschen sozial mit einem neuen Armutsbekämpfungsplan. Was ihm aber ganz sicher nicht gelungen ist, den Staat zu entlasten. Der ist hochverschuldet mit 99% des Bruttoinlandsprodukts. Was führt denn eigentlich zu dieser hohen Verschuldung? Auch eine gewisse Unbeweglichkeit der Staatsvertreter mit einem übersteigerten Selbstverständnis?
Auf jeden Fall spielt das mit rein. Und das sind natürlich Besitzstände, die gewachsen sind über lange Jahrzehnte, man kann sogar sagen Jahrhunderte in Frankreich. Und es ist sehr schwierig, die zu verändern. Macron profitiert jetzt im Moment von Effekten der Reformen, die François Hollande, sein Vorgänger, eingeführt hat. Immer, ja immer vorgeworfen hat, dass er so umständlich ist und nicht schnell genug reformiert. Jetzt kommen diese Reformen im Grunde erst zu einem Ergebnis. Und Macron profitiert davon, hat aber selbst nicht nur den Anspruch, einfach zu kürzen und tatsächlich radikal zu sparen, sondern gleichzeitig auch umzubauen und die Gesellschaft, den Staat fit zu machen für das neue Wirtschaftssystem, für die Digitalwirtschaft. Und hier nimmt er im Grunde auch Geld in die Hand. Also er ist nicht nur jemand, der spart und sagt, wir müssen radikal sparen. Das hat vor ihm schon Hollande in die Wege geleitet, den Haushalt wieder in den Griff zu bekommen. Er versucht jetzt tatsächlich auch die zwar bescheidenen, aber trotzdem vorhandenen Spielräume zu nutzen, um eben diesen französischen Staat neu auszurichten. Also beispielsweise den ökologischen Umbau, beispielsweise die Ausrichtung auf neue Arbeitsverhältnisse, die eben nicht mehr einfach von 18 bis 60 in der Fabrik sind, sondern eher mit Selbstständigkeit oder Scheinselbstständigkeit im digitalen Unternehmertum zu tun haben. Kann man diese Arbeitsverhältnisse auch sozial absichern? Wie muss das aussehen? Solche Fragen versucht er aufzunehmen. Dann gehört dazu der Anspruch, bei den Sozialausgaben tatsächlich auch strukturelle Diskriminierungen anzugehen. Also wenn immer dieselben immer wieder im Äquivalent zum Hartz IV in Frankreich sind, kann man die nicht irgendwie so aktivieren, dass sie tatsächlich eine Chance haben, dort rauszukommen oder zumindest ihre Kinder. All diese Ansprüche kosten natürlich auch Geld und von daher ist es nicht so einfach zu sagen, ich will nur sparen und versuche, die Kosten runterzudrücken, sondern Macron möchte dabei auch Politik machen.
Mhm. Immerhin, weil Sie es gerade angesprochen haben, die strukturellen Veränderungen, die Arbeitslosigkeit, die Arbeitslosenquote, habe ich vorhin nochmal nachgeschaut, liegt immer noch bei 9%. Man fragt sich immer noch, wie kann das eigentlich sein? Also die Wirtschaft boomt, aber trotzdem funktioniert da irgendwas nicht. Im Moment formiert sich dieser große Widerstand gegen die Dieselsteuer. Sie haben es angesprochen, es könnte aber noch dicker kommen. Bei der geplanten Reform des Rentensystems wird es vor allem die streikfreudigen Beamten treffen. Und bei der Reform der Arbeitslosenversicherung, über die derzeit diskutiert wird, sollen 3 bis 4 Milliarden Euro eingespart werden. Das heißt, es wird weiterhin viele Gründe geben, sich an Macron abzuarbeiten, oder?
Auf jeden Fall. Und die Frage ist, ob das der Regierung besser gelingt, als bisher zu erklären, wo das alles hinführen soll und warum es eben auch Chancen dabei gibt. Es ist so ein bisschen dieser Ansatz wie bei Tony Blair oder bei Gerhard Schröder, sozial ist, was Arbeit schafft, das ausgerichtet auf die neue Arbeitswelt. Gleichzeitig bleibt es aber zu abstrakt und die Menschen, die tatsächlich 60 Kilometer zu ihrem Arbeitsplatz fahren müssen, sehen eben nicht, wo das alles hinführt im Moment. Sobald es zu einer politischen Aufladung der Proteste kommt, sei es, dass die Gewerkschaften die Proteste aufgreifen, sei es, dass es einer der extremistischen Parteien, dem Front National oder dem Linksextremen gelingt, die Streikenden auf oder die Protestler auf ihre Seite zu ziehen, dann kann es wirklich gefährlich für ihn werden und er wird auch ein Stück weit nachgeben müssen.
Eine Gefahr für Emmanuel Macron. Stefan Seidendorf, stellvertretender Direktor des Deutsch-Französischen Instituts in Ludwigsburg. Haben Sie vielen Dank. Wir machen noch mal einen literarischen Abstecher zu Didier Eribon, dem französischen Soziologen aus der Arbeiterklasse, der in seinem Buch Rückkehr nach Reims nachzuvollziehen versucht, wie seine Eltern von politisch überzeugten Linkswählern zum Front National wechseln konnten.
Mir ist durchaus bewusst, dass das Programm und der Erfolg des Front National von den Gefühlslagen der Arbeiterklasse in den 60er und 70er Jahren in vielerlei Hinsicht geprägt bzw. hervorgerufen wurden. Hätte man aus dem, was tagtäglich in meiner Familie gesprochen wurde, ein politisches Programm stricken wollen, es wäre, obwohl man hier links wählte, dem der Rechtsextremen wohl ziemlich nahe gekommen. Forderungen, Einwanderer wieder abzuschieben, nationales Vorrecht auf Arbeitsplätze und Sozialleistungen, Verschärfung des Strafrechts und der Strafverfolgung, Beibehaltung und Ausweitung der Todesstrafe, die Möglichkeit, die Schule bereits mit 14 Jahren zu verlassen und so weiter. Ein tiefsitzender Rassismus, der eines der dominanten Merkmale der weißen Arbeitermilieus und Unterschichten ausmachte, hat die Eroberung einer ehemals kommunistischen Wählerschaft durch den Front National oder von jungen Wählern, die gleich für den FN stimmten, offenbar fiel es Arbeiterkindern deutlich leichter, systematisch die Rechten zu wählen, vielleicht erst ermöglicht oder jedenfalls erheblich begünstigt. Als meine Eltern Mitte der 60er Jahre ihre Sozialwohnung am Stadtrand erhielten, in der auch ich zwischen meinem 13. und 20. Lebensjahr wohnen sollte, gab es dort nur Weiße. Erst Ende der 70er, lange nach meinem Auszug, kamen maghrebinische Familien und waren in der Wohngegend schnell in der Mehrheit. Rassistische Reflexe, die in Alltagsgesprächen schon immer zu hören gewesen waren, erfuhren dadurch eine spektakuläre Verschärfung. Mit der Entscheidung für linke Parteien wählte man gewissermaßen gegen seinen unmittelbaren rassistischen Reflex an.
HR2, der Tag. Alains Enfants Aufstand gegen Macron. Im September vor einem Jahr hielt der französische Präsident eine viel beachtete und auch viel diskutierte Rede zur Zukunft der Europäischen Union und zu Europa an der Sorbonne. Mehr als ein Jahr später ist von dieser Rede, die mit so viel Elan, mit so viel Feuer und mit so viel Enthusiasmus vorgetragen wurde, nicht mehr viel übrig geblieben. Die glühenden Appelle des Präsidenten verpuffen derzeit im Klein-Klein der 28 EU-Staaten. Ein geeintes Europa sieht anders aus. Um Macron ist es einsam geworden und er scheint es leid zu sein, auf eine deutsche Antwort auf seine Europa-Initiativen zu warten. Was war, was blieb von seinen Visionen, fasst Andreas Meyer-Feist zusammen.
Emmanuel Macron fühlt sich noch immer stark in Europa, der französische Präsident auf Euro-Reformkurs mehr denn je.
Ce projet d'une Europe qui protège.
Für ein europäisches Projekt, das die Bürger schützt, vor allem aber mit einem starken Euro und einem europäischen Haushalt eigens für die 19 Euro-Staaten. Eine Art Euro-Doppelspitze soll es geben. Macron setzte von Anfang an auf die anfangs skeptische Kanzlerin. Die deutsche Kanzlerin, die sich in Frankreich jüngst etwas holprig einer Dame vorstellte, die schon lebte, als der Erste Weltkrieg 1918 gerade zu Ende ging. Deutschland und Frankreich, einst Feinde, heute aufeinander angewiesen, wie auch die Euro-Staaten überhaupt.
Wenn wir überleben wollen als Gemeinschaft.
Tatsächlich geht es voran mit Macrons Europavisionen dank Angela Merkel. Bewundert, aber auch belächelt. Anfangs hatte auch die CDU-Europaabgeordnete Inge Grässle große Zweifel.
Er schickt mehr Geld, war so eine Botschaft, die sich durchgezogen hat.
Im Sommer präsentierten Berlin und Paris aber doch einen Plan für einen Eurozonenhaushalt, aber ohne Finanzminister. Das große Wunder war da, ein deutsches Ja zu einem gemeinsamen Budget der Eurostaaten. Merkel hatte dem Drängen Macrons nachgegeben. Die Finanzminister haben in dieser Woche ihren Segen gegeben und im Dezember soll der Plan dann beschlossen werden von den Regierungen. Chefs. Belgiens Außenminister Didier Reinders will eine soziale, eine starke Eurozone.
Une politique économique plus forte dans la zone euro.
Und ab 2021 soll es ihn dann geben, den Eurohaushalt als Ergänzung zu den nationalen Budgets. Das Ziel mindestens 25 Milliarden Euro. Die Unterschiede zwischen den 19 Euro-Ländern sollen geringer, die Wettbewerbsfähigkeit soll stärker werden. Überhaupt soll der Euro Krisen besser überstehen. Aber genau hier könnte es jetzt neue Probleme geben.
Unsere gemeinsame Währung kann nur funktionieren, wenn jedes einzelne Mitglied seine Verantwortung für tragfähige Finanzen auch zu Hause erfüllt.
Warnte Angela Merkel unlängst in Straßburg mit Blick auf Italien. Ein Euroland, das die EU-Schuldenregeln bewusst missachten will. Torpediert Italien also am Ende auch Macrons große Eurovision?
Ehrlich gesagt, ist es viel zu früh, um so viel Drama zu machen.
Glaubt der grüne EU-Finanzpolitiker Sven Giegold. Und auch der aktuelle Streit um den EU-Haushalt 2019 bedeute noch nichts Schlimmes für das Zusammenwachsen des Euroraums.
Il y a urgence à remettre l'église au milieu du village.
Lassen wir die Kirche doch im Dorf, mahnte der französische EU-Haushaltspolitiker Jean Artois, genauso wie seine deutsche Kollegin Inge Grässle.
Wenn man so viele Mitgliedstaaten auf einem Haufen vor Konsens braucht, ist es halt nicht so einfach.
Aus dem neuen Eurohaushalt soll es dann auch Nothilfen für Länder in Wirtschaftskrisen geben. Aber Geld bekommt nur, wer sich an die Regeln hält. Italien in diesem Fall nicht. So ist es jedenfalls geplant. Es ist Macrons Absicherung gegen böse Überraschungen. Die EU am Scheideweg, Macrons Europavisionen könnten sich am Ende doch nicht als Sackgasse erweisen, wie viele geglaubt haben, dank Angela Merkel.
Und dennoch, Europa ein reformbedürftiger Moloch, der nicht fit ist für die Zukunft und sich offenbar sperrt gegen die Europa-Initiativen von Monsieur Macron. Im Moment sieht es nicht ganz so gut aus für den Präsidenten, der als Hoffnung für Frankreich, aber auch für Europa galt. Joachim Schild, Professor für Politikwissenschaft, vergleichende Regierungslehre an der Universität Trier. Guten Abend.
Guten Abend, Frau Fitsch.
Wie sehr wird der französische Präsident von diesem innerfranzösischen Konflikt eigentlich geschwächt für die Ziele, die er sich mit seiner Europa-Initiative gesteckt hat?
Nun, kurzfristig bindet das natürlich Aufmerksamkeit und Energie, nicht nur beim Präsidenten, sondern in der gesamten Regierung. Allerdings muss man sehen, dass ihn auf europäischer Ebene dieser Konflikt nicht notwendigerweise schwächen muss. Er hat bisher im Umgang mit Protestbewegungen, die in der Vergangenheit im letzten Jahr nicht so stark waren wie die aktuelle, Standfestigkeit bewiesen und das stärkt ihn mittel- und längerfristig erst auf eher auf europäischer Ebene, als wenn er jetzt direkt beim ersten starken Gegenwind einknicken würde.
Aber schon seit fast einem Jahrzehnt ist in Frankreich ja doch sowas wie eine wachsende Europaskepsis zu beobachten. Das war vor der Wahl von Macron so. Wie ist das eigentlich jetzt?
Das hat sich kaum geändert. Ich meine, in Zeiten mit besser laufender Konjunktur ebbt das etwas ab und Macron hat selbst durch seinen aktiven, engagierten, europafreundlichen Wahlkampf dazu beigetragen, auch nochmal offensiv um Verständnis für Europathemen und für seine Europa-Initiativen zu werben. Aber wir werden bei den Europawahlen auch in Frankreich wie in vielen anderen Ländern nochmal typische Protestwahlverhaltensmuster erkennen und eine starke Stellung von europaskeptischen Kräften. Allerdings ist sein Verdienst im Gegensatz zu seinem Vorgänger François Hollande, der Europa-Themen gemieden hat, weil sie seine Partei gespalten haben, dass er offensiv mit diesem Thema umgeht, dass er offensiv für sein Programm und für die komplizierte Europäische Union wirbt.
Schauen wir mal auf das, was uns betreffen könnte. Wie steht es um das deutsch-französische Verhältnis? Madame Merkel lässt den französischen Präsidenten seit gut einem Jahr am langen Arm verhungern. An der einen oder anderen Idee findet sie etwas gefallen. Also sie ist da nicht abgeneigt. Zum Beispiel den Vorschlag einer europäischen Armee begrüßt sie grundsätzlich. Aber zupacken sieht anders aus, oder?
Ja, man muss auch die Rahmenbedingungen, unter denen Angela Merkel handeln musste, betrachten. Sie kann schlecht als eine Regierungschefin einer geschäftsführenden Regierung, das war sie ja nach der Bundestagswahl erstmal für 6 Monate, auf die weitreichenden Vorschläge Macrons mit ähnlichen weitreichenden Vorschlägen von deutscher Seite aus reagieren. Solange sie keine Koalition gebildet hatte, hatte sie dazu schlichtweg kein Mandat. Man muss natürlich auch sagen, dass es nicht ihr Stil ist, mit großen Visionen, weitreichenden Vorschlägen, einem Bündel von Visionen und Zukunftsvorschlägen Politik zu machen. Sie ist da vorsichtiger vom Stil, von der Rhetorik. Aber wenn man Macrons Programm, seine Sorbonne-Rede anschaut genauer, sieht man ja auch, dass da viele Einzelvorschläge mit ganz unterschiedlichen Zeithorizonten drin waren. Und man kann der Bundesregierung nicht vorwerfen, dass sie überhaupt nicht reagiert hat. Man kann natürlich aus Pariser Sicht sagen, das ist nicht weitgehend genug. Es ist kein Gesamtentwurf erkennbar und es sind keine Großprojekte. Zumindest nicht die, die Paris an erster Stelle stehen haben wollte, was auf deutscher Seite als Konzession gemacht wurde.
Aber jetzt warnt der französische Finanzminister Le Maire gar noch vor einem Vertrauensbruch zwischen Frankreich und Deutschland und wirft der Bundesregierung sogar vor, europapolitische Reformen wie zum Beispiel die Digitalsteuer zu hintertreiben. Herrscht derzeit sowas wie eine tiefe Verstimmung zwischen Berlin und Paris?
Nein, das halte ich für völlig übertrieben. Man muss sehen, dass hier eine gewisse Arbeitsteilung zwischen dem Finanzminister Bruno Le Maire, der schärfere Töne anschlägt, der die Erwartungen an Deutschland gerichtet, etwas deutlicher und prononcierter formuliert einerseits und Macron andererseits, der eine ständige Schamoffensive der deutschen Bundesregierung, der Bundeskanzler gegenüber fährt, zu finden ist. Diese Arbeitsteilung sehen wir seit Monaten. Man kann aber nicht sagen, dass die Bundesregierung nicht reagiert hätte. Das Lieblingsprojekt von Macron, Eurozonenbudget, hat sie aufgegriffen. Kanzlerin Merkel hat deutlich gemacht, dass die Größenordnung dieses Budgets, die Macron sich vorgestellt hat, mehrere hundert Milliarden Euro, völlig unrealistisch ist. Dafür würde er in der Europäischen Union keine Zustimmung finden. Aber sie hat im Grundsatz die Idee aufgegriffen. Sie hat versucht, eigene Inhalte, die sie schon seit Jahren vertritt, nämlich damit Investitionen und Wettbewerbsfähigkeit zu steigern und nicht nur makroökonomische Stabilisierung zu betreiben, die auch in diesem Paket unterzubringen. Jetzt hängt es an der Reaktion anderer Mitgliedstaaten, der skeptischen Mitgliedstaaten wie Niederlande oder Finnland und andere, die sich schon in einem Brief von 8 Mitgliedstaaten gegen diese Idee im Grundsatz gewandt haben, schon vor Monaten, ob diese Idee tatsächlich Chancen hat in den nächsten Wochen.
Aber da sind eben genau noch die anderen, die Finanzminister der Europäischen Union, die sich eben gestern Abend gegen die Pläne von Macron und Merkel gestellt haben, eben einen neuartigen EU-Haushalt für die Eurozone zu installieren. Macron hat ja dieses Projekt angestoßen, vor allem die Konservativen haben eine engere Verzahnung Europas abgelehnt. Der Mann kann einem fast leid tun, weil er nichts durchbekommt, oder wie sehen Sie das?
Na, zunächst einmal hat die Idee eines Eurozonenbudgets in der Eurogruppensitzung der letzten keine generelle Abfuhr erfahren. Sie ist weiterhin in der Diskussion und Deutschland und Frankreich werden gemeinsam darauf hinarbeiten, dass bis zum geplanten Treffen im Dezember hier weitere Fortschritte zu erkennen sind. Man kann auch nicht sagen, dass Macron erfolglos war bisher in seiner Europapolitik. Ein zentrales Projekt, das er in seinem Wahlkampf angekündigt hatte, war die Reform der Arbeitnehmerentsenderichtlinie. Und das hat er zum Erstaunen vieler in relativ kurzer Zeit durchgebracht, dass für gleiche Arbeit am gleichen Ort der gleiche Lohn bezahlt wird, egal ob man einheimischer Arbeitnehmer oder entsandter Arbeitnehmer aus einem anderen Mitgliedstaat der EU ist. Das war ein wichtiges symbolisches Projekt für ihn, was erstaunlich reibungslos über die Bühne gegangen ist. Er hat auch in anderen Bereichen Erfolge zu verzeichnen, mit Unterstützung der Bundesregierung übrigens. Etwa in der verstärkten verteidigungspolitischen Zusammenarbeit, die sogenannte ständige strukturierte Zusammenarbeit in Teilgruppen der Mitgliedstaaten. Das geht voran, da ist noch gestern ein Beschluss gefasst worden, 17 neue Projekte aufs Gleis zu setzen. Ähnliches gilt für seine europäische Interventionsinitiative. Das war eine spezifisch französische Idee, die Unterstützung von Deutschland und 8 weiteren Mitgliedstaaten erhalten hat und sowas wie eine europäische strategische Kultur befördern soll. Macron geht es da auch perspektivisch um Interventionskapazitäten und Möglichkeiten und Pläne, etwa um auf dem afrikanischen Kontinent einsatzbereit zu sein. Das sind durchaus Erfolge, die er da zu verzeichnen hat.
Also ganz so schlecht sieht es dann doch nicht aus. Wir haben noch wenige Sekunden Zeit. Dennoch die letzte Frage. Kann Macron überhaupt noch auf Merkel zählen, deren Ende als Kanzlerin absehbar ist?
Nun, Merkel wird in ihrer restlichen Amtszeit keine dynamischen Initiativen mehr ergreifen können, weil ihr dafür einfach innenpolitisch die Durchsetzungsfähigkeit und die Führungsfähigkeit zählt. Koalitionspolitik ist komplizierter geworden. Wir haben eine euroskeptische, rechtspopulistische Partei in großer Stärke im Parlament. Die innenpolitischen Bedingungen für Merkel, eine dynamische und mutige Europapolitik zu führen, sind schlechter geworden.
Joachim Schild, Professor für Politikwissenschaft, vergleichende Regierungslehre an der Universität Trier. Haben Sie vielen Dank. Die linksliberale französische Tageszeitung Libération hat vor ein paar Tagen eine ganz grundsätzliche Frage gestellt, nämlich ob Asterix wohl in gelber Warnweste demonstriert hätte. In seinem kleinen gallischen Dorf, das im Norden Frankreichs zu verorten ist, zahlte man natürlich keine Steuern an die Römer und alle hassten die Verkehrsstaus durch die Ochsenkarren in Lutetia, so der antike Name von Paris. Also, es gab auch damals schon Grund genug, in die Schlacht zu ziehen. Übrigens, die Gelehrten streiten angeblich noch über Asterix und die gelbe Weste. Das war der Tag in HR2 Kultur. Mein Name ist Angela Fitsch. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.